Das ist sogar belegt, ne, dass wir in Deutschland Patienten mit einer latenten Hypothyreose überversorgen. Das mit der Gewichtszunahme bei einer Hypothyreose kommt wirklich, wirklich spät. Die Sicherheit kann man wirklich aus den Studien, aus der Datenlage, die man hat, absolut mitnehmen, dass eine latente Funktionsstörung keinerlei Risiken für einen Patienten beherbergt.
Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema erhöhter TSH-Wert. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Es gibt Laborwerte, die sieht man auf dem Laborausdruck und dann ist man manchmal gar nicht so viel schlauer als zuvor. Der TSH-Wert, der gehört da zweifelsfrei dazu. Für ihn gibt es sogar eine eigene S2K-Leitlinie. Erhöhter TSH-Wert in der Hausarztpraxis heißt die. Das ist eine Leitlinie der DGAM, der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Und wir haben heute im Amboss-Podcast eine der Leitlinienautorinnen zu Gast. Dr. Janine Schübel, sie ist Allgemeinmedizinerin aus Dresden und, ja, wie gesagt, hat an dieser Leitlinie mitgeschrieben. Mit ihr besprechen wir heute, wie erhöhte TSH-Werte in verschiedenen Situationen zu deuten sind und wann man ärztlich aktiv werden muss und wann nicht. Frau Dr. Schübel, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben es gerade schon gehört, die Leitlinie heißt erhöhter TSH-Wert in der Hausarztpraxis. Warum braucht dieser Laborwert eine eigene Leitlinie?
Ja, es gibt ja international und auch national schon viele Leitlinien oder Empfehlungen zum Thema Hypothyreose. Und das Besondere in der Hausarztpraxis ist eben, dass die Patienten eben nicht durch die Tür kommen mit einem Schild oder sagen, guten Tag, ich habe eine Hypothyreose, sondern dass es um Beratungsanlässe geht. Und der Beratungsanlass erhöhter TSH-Wert, also einfach eine Laborwertveränderung, was ja sehr, sehr untypisch ist für ein Leitlinienthema, das ist eben was sehr, sehr Häufiges in der Hausarztpraxis. Ein zweiter Grund, der uns dazu bewegt hat, die Leitlinien damals zu machen, ist, dass die Verordnungszahlen von Elteroxin, also von dem Medikament, was man bei Hypothyreose, bei einer Unterfunktion der Schilddrüse gibt, dass die in den letzten Jahren in Deutschland immer mehr gestiegen sind. Und wir uns gefragt haben, warum ist das so? Und die Hauptverordner sind nun mal die Hausärzte. Also da muss es irgendeine Motivation geben. Und was wir medizinisch wissen, spricht eigentlich eher dagegen, dass man da mehr braucht.
Das heißt, Sie haben es durchaus häufiger, dass Patientinnen oder Patienten zu Ihnen kommen und sagen, schauen Sie mal, hier wurde ein Labor abgenommen, jetzt sehe ich hier meinen TSH-Wert, was fange ich damit an?
Genau, und entweder aus der Klinik oder von anderen Fachspezialisten, ne, Laborwerte oder auch durch uns Hausärzte selbst. Ne? Also es gibt ganz, ganz viele Hausärzte, die kreuzen den TSH-Wert an bei Check-ups, bei anderen Routineuntersuchungen oder also wenn man sowieso mal eine Blutentnahme macht, dann wird der schnell mal mitgekreuzt, weil da viel, viel Unsicherheit ist. Und dann kommen natürlich auch häufig Zufallsbefunde raus, die erhöhte Werte zeigen.
Und was man dann macht, das werden wir heute noch ausführlich besprechen. Wir haben zum Thema Schilddrüse aber auch eine Amboss-Online-Fortbildung. Die bringt 15 CME-Punkte und in Sachen Hypo- und Hyperthyreose natürlich auch, ist man danach dann wirklich auf dem neuesten Wissensstand. Das Ganze läuft anhand von Lernmodulen mit Videolektionen und ist super praxisnah mit ganz vielen Fallbeispielen. Und wenn man das durchgearbeitet hat, dann ist man da wirklich sehr gut aufgestellt mit der Schilddrüse. Auch bei Themen, die einen oft vor Herausforderungen stellen, zum Beispiel Schilddrüse. Störungen in der Schwangerschaft. Das wird da alles sehr gut behandelt. Ich habe auch einen Gutscheincode für euch und weil der 20% Rabatt auf diese Online-Fortbildung bietet, heißt der 20 Schilddrüse, Schilddrüse mit UE und einlösen könnt ihr den unter go.amboss.com/cme-Schilddrüse. Auch hier Schilddrüse mit UE, steht aber auch alles in den Shownotes. So, im Podcast geht es aber heute um den erhöhten TSH-Wert in der hausärztlichen Praxis. Vielleicht schauen wir einmal, bevor wir uns dann noch der Physiologie zuwenden, vielleicht schauen wir da einmal auf die Referenzwerte. Die sind ja gar nicht so einfach beim TSH-Wert. Welcher Wert ist denn noch normal?
Das ist gar nicht absolut zu beantworten, so wie das sonst ist. Also man kriegt ja in der Praxis in der Regel vom Labor eine Tabelle und da steht ein Normwert drin und nach dem richtet man sich. Aber beim TSH-Wert muss man tatsächlich beachten, dass der nicht für jeden gleich ist, sondern dass der sich altersabhängig verändert. Das weiß man mittlerweile. Also es ist total physiologisch, dass der Wert mit steigendem Alter auch in die Höhe geht. Und wenn man jetzt Hausnummern angeben will, und das braucht man auch, dann kann man sich merken, von 18 bis 70 Jahren ungefähr, da ist die Grenze bei 4,0 Milliunit pro Liter ist die Einheit. Bei 70 bis 80-Jährigen so 5,0 und bei über 80-Jährigen sogar über 6,0. Alles drunter ist komplett in Ordnung. beachten muss man, dass das für Kinder, ne, das haben Sie jetzt schon gemerkt, ich habe bei 18 Jahren angefangen, für Kinder gibt es andere altersabhängige Normwerte.
Wie sieht das da aus?
Also bei Kindern ist tatsächlich so, dass die Werte nach der Geburt sehr, sehr hoch sind. Da sind Werte bis 14, 16 total normal. Das kann sein, die haben da auch eine echt große Range. Also von 0,4 bis 16,0 kann das durchaus sein, dass so ein 5 Tage alter Säugling da TSH-Werte hat. Und dann gehen die nach und nach bis zur Pubertät eben in die Werte, also bis zur Grenze von 4 über, genau, von denen ich gerade gesprochen habe.
Okay, dann gleichen Sie sich mehr und mehr den Erwachsenen an, den jüngeren Erwachsenen. Wie ist denn vielleicht das der Vollständigkeit halber noch unsere Grenze nach unten, der niedrige TSH-Wert? Was sind da noch Werte, die man tolerieren oder für normal halten kann?
Nach unten hin sagt man, bis 0,3 ist alles zu akzeptieren. Alles drunter ist dann tatsächlich eine Hyperthyreose, also eine Überfunktion.
Okay, dann lassen Sie uns doch noch einen kurzen Blick auf die Physiologie werfen, bevor wir dann konkrete klinische Beispiele aufgreifen. Können Sie uns da nochmal abholen, bitte?
Die Hauptschilddrüsenhormone, also die Hormone, die Schilddrüse eigentlich produziert, das ist das Thyroxin, das T4 und das Triiodthyronin, das T3. Ne, und die sind total wichtig, die regulieren den Stoffwechsel und machen überhaupt noch ganz viele andere Prozesse. Die steigern den Grundumsatz, erhöhen den Sauerstoffverbrauch der Zellen, erhöhen auch die Herzfrequenz und steigern die Pumpkraft des Herzens. Also für den Körper insgesamt wahnsinnig wichtige Hormone, die aber nur in der freien Form als FT3 und FT4 aktiv sind. Also die sind sonst gebunden an Proteine im Blut und nur die, die frei werden und alleine rumschwimmen, werden aktiv.
Und das TSH?
Das TSH wird eben in der Hypophyse produziert und da gibt es diesen Regelkreis, den alle im ersten Studienjahr mal gelernt hatten. Und so funktioniert das als Rückkopplung. Also wenig Schilddrüsenhormone, hohes TSH. Viele Schilddrüsenhormone, niedriges TSH. Und die eigentliche Schilddrüsenunterfunktion ist tatsächlich nur die manifeste Hypothyreose, also ein erhöhter TSH-Wert bei gleichzeitig erniedrigtem FT4.
Und dann mischt ja manchmal noch der Hypothalamus mit.
Genau, also das TSH wird ja wiederum durch das TRH, das Thyreotropin-Releasing-Hormon, stimuliert. Also es gibt durchaus auch seltene Erkrankungen, da gibt es eine TSH-Wertveränderung, die überhaupt nicht von der Schilddrüse herkommt, sondern zentral durch diese Rückkopplung TRH-TSH. Das ist wirklich was Selteneres, aber das fällt dann später der Hausärztin, dem Hausarzt auf, wenn diese freien Hormone und der TSH-Wert nicht so gut zusammenpassen.
Aber viel häufiger geht es von der Schilddrüse aus und dann fällt ein erhöhter TSH-Wert auf. Welche Erkrankungen stecken denn da am häufigsten dahinter? Auch hier vielleicht nochmal eine kurze Wiederholung.
Das Allerhäufigste für eine TSH-Werterhöhung ist überhaupt keine Erkrankung, sondern das ist einfach nur eine Laborwertveränderung, ohne dass da eine Erkrankung dahinter steckt. Das ist total wichtig, weil der TSH-Wert von ganz, ganz vielen Sachen abhängig ist. Auch Sachen, wo man gar nicht dran denkt, der ist zum Beispiel von der Jahreszeit abhängig. Man sagt dazu, im Winter sind die TSH-Werte immer ein bisschen höher als im Sommer. Höher ist da so ein Spielraum von 0,5. Also es ist nicht dramatisch, aber es ist durchaus was, was man beachten muss. Und es gibt auch tageszeitliche Schwankungen. Also am späten Abend gibt es höhere Werte, tagsüber dann eben ein bisschen niedrigere. Und das ist schon, kann schon relevant sein, gerade wenn es um die Messung vom TSH-Wert geht und um den Zeitpunkt, wann der Patient da zur Blutkontrolle war. Dann muss man noch wissen, mit dem Gewicht hängt zusammen. Also Leute mit einem hohen BMI haben in der Regel auch höhere TSH-Werte. Das ist ganz gemein, weil man nicht weiß, was ist Huhn und was ist Ei. Also weil wer ein höheres Gewicht hat, kann natürlich auch ursächlich eine Schilddrüsenunterfunktion haben und deswegen zugenommen haben. Also das ist ganz schwierig, das rauszufinden und auch für die Patienten natürlich schwer zu vermitteln. Schwangerschaft, beeinflussen auch den TSH-Wert, gerade in der Frühschwangerschaft. Genau. Und es gibt Medikamente, die den TSH-Wert verändern können. Hochdosiertes ASS, also hochdosierte Acetylsalicylsäure, kann den TSH-Wert tatsächlich verringern. Aber das muss man trotzdem beachten.
Bei was für Dosen? Von was für Dosen sprechen wir da?
Das sind wirklich also sehr, sehr hohe Dosen, die man eigentlich nicht therapeutisch verordnet. Also 4x1000 Milligramm am Tag. Also das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Aber es lohnt sich, das manchmal zu hinterfragen, weil gerade ASS ist in so in der Präventionsrichtung, also in dem Gedanken der Prävention, natürlich bei den Patienten ganz präsent. Man verhindert damit Schlaganfälle und Herzinfarkte. Also das wird ganz häufig auch ziemlich unkritisch genommen, vor allem auch als Schmerzmittel. Also da muss man einfach dran denken. Heparin kann das auch beeinflussen und Glukokortikoide, so Prednisolon. Und was zunehmend relevant wird, ist Biotin, also Nahrungsergänzungsmittel, was so für Haut und Nägel so eingenommen wird. Auch das verringert den TSH-Wert. Da lohnt es sich durchaus mal nachzufragen.
Von was für Größenordnungen sprechen wir da? Wie sehr kann sich Biotin auf den TSH-Wert auswirken?
Das kommt sicherlich auch auf die Dosen an, die eingenommen werden, bis 1. Ja, ah, okay. Also wie gesagt, wenn man jetzt die Hochdosis Biotin-Therapie macht, weil man jetzt übermorgen glatte Nägel braucht, kann das sicherlich auch mal mehr sein, aber so im Schnitt um 1.
Okay, das sind jetzt alles Gründe, die schon mal den TSH-Wert erhöhen können, die eigentlich für sich noch keinen Krankheitswert haben. Aber es stecken ja häufig genug doch auch Krankheiten dahinter. Welche sind denn da zu nennen?
Am allerhäufigsten ist die Hashimoto-Thyreoiditis, also eine autoimmune Ursache für eine Schilddrüsenunterfunktion, für eine Erhöhung des TSH-Wertes. Da bildet der Körper also Antikörper, diese TPO-Antikörper, Thyreoperoxidase, die dann die eigenen Schilddrüsenzellen zerstören, kaputt machen und damit zu einer Unterfunktion führen. Das ist wirklich mit Abstand das Häufigste. Medikamente können das machen, hat man schon bei den Verfälschten, aber gibt es tatsächlich auch als echte Schilddrüsenunterfunktion. Also da gibt es verschiedene Chemotherapeutika, die das machen können, aber am wichtigsten im Alltag sicherlich Lithium und Amiodaron. Die führen tatsächlich zu einer echten Schilddrüsenfunktionsstörung. Und auch was Häufiges, was ganz logisch ist, aber wo man am Anfang gar nicht dran denkt, ist natürlich, wir Ärzte, ne, wir machen auch Schilddrüsenunterfunktionen, wenn wir die operieren. Ne? Also nach Schilddrüsenoperationen, nach Radiotherapien fehlen natürlich Schilddrüsenzellen und dann muss man danach substituieren, also die Schilddrüsenhormone von außen zuführen.
Welche Rolle spielt Jodmangel aktuell in Deutschland?
Ja, wenn Jod fehlt, dann führt es tatsächlich erst dazu, dass sich die Schilddrüse vergrößert, kompensatorisch, weil die eben mehr braucht. Und dann, wenn es trotzdem nicht reicht, dann führt es eben auch zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Das ist Gott sei Dank in Deutschland wirklich extrem selten geworden. Seitdem wir jodiertes Speisesalz haben und das auch industriell verteilt wird, ist ein massiver, klinisch relevanter Jodmangel wirklich eine Rarität geworden.
Wobei ich gehört habe, dass ja mehr und mehr auch teilweise wieder nicht jodiertes Salz benutzt wird, beispielsweise in Fertigprodukten, die nicht in der Europäischen Union hergestellt wurden, oder auch weil Menschen zum Teil das Jod nicht wollen im Salz. Das scheint ja mehr und mehr zu werden.
Richtig. Also das ist ganz wichtig, dass man das Bewusstsein bei den Menschen erhält, dass Jod wirklich was Sinnvolles ist und das jetzt nicht sinnlos da reingerührt. Aber die Industrie ist da tatsächlich ein großes Thema. Die schafft das nach und nach wieder ab, weil die Produktion in anderen Ländern, die das eben nicht so machen, billiger ist. Und dann hat man teilweise ja so Schlupflöcher, wo eben viel wieder mit nicht jodiertem Salz gearbeitet wird. Ja, und leider sind Fertigprodukte in der Allgemeinbevölkerung ein wirklich großes und relevantes Thema. Die Verlässlichkeit, die wir jetzt hatten, dass wir durch die Fertigprodukte genug Jod in der Bevölkerung hatten, die wird nach und nach wieder schwinden. Das ist sicherlich aber auch vor allem eine Aufgabe der Politik, darauf zu achten, weil die Einführung noch von diesem jodierten Speisesalz war wirklich eine große Leistung, was das angeht. Also die hat uns allen viel erspart.
Wollen wir hoffen, dass da eine politische Lösung gefunden wird und im Einzelfall auch auf den gesunden Menschenverstand vertrauen. So, jetzt wollen wir uns ja heute anschauen, wie man mit erhöhten TSH-Werten in der hausärztlichen Praxis umgehen kann, was ja wirklich ein ziemlicher Standardfall ist. Sagen wir, ein 56-jähriger Patient, der hatte eine Pneumonie, wurde stationär antibiotisch behandelt und kommt dann zurück und stellt sich vor und im Verleger steht drin, dass nebenbefundlich ein erhöhter TSH-Wert aufgefallen ist und dass der bitte ambulant weiter abgeklärt werden soll. Wie interpretieren Sie da so einen erhöhten TSH-Wert?
Also das ist was hier sehr, sehr häufig auffällt. Und da muss man wirklich beachten, dass schwere akute Erkrankungen, schwere Entzündungen den Wert in die Höhe treiben können. Und dann braucht es einfach so 4 Wochen, bis der sich wieder normalisiert. Da empfehle ich immer einfach mal Ruhe zu bewahren, abzuwarten, den Wert, wie gesagt, nach diesen 4 Wochen nochmal anzuschauen und erst dann zu reagieren, ne, wenn der entsprechend weiter erhöht ist.
In unserem Amboss-Kapitel Hypothyreose gehen wir da auch drauf ein, auf dieses sogenannte Low-T3-Syndrom, das eben auftreten kann nach schweren Krankheitsverläufen, Sepsis, Polytrauma, Verbrennungen. Und es ist ganz spannend, warum da der TSH-Wert erhöht ist. Das liegt unter anderem daran, dass Zytokine, also zum Beispiel Interleukin 6, die Deodasen dysreguliert, also diese Enzyme, die peripher T4 in T3 umwandeln. Das ist da ein Grund dafür. Und dann kommt es auch einfach zu starken Dysregulationen der hypothalamisch-hypophysären Feedback-Mechanismen bei so einer schweren Erkrankung. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr natürlich in unserem Amboss-Kapitel Hypothyreose. Da setze ich euch einen Link in die Shownotes. Nochmal kurz zurück zu dem Mann mit der Pneumonie. Da würden Sie jetzt trotz des Verlegers einfach 4 Wochen erstmal hinsichtlich TSH-Wert gar nichts machen.
Genau, das ist genau der Fall. dass wir das in Ruhe besprechen, dass ich auch dem Patienten sage, ich mache mir über die Schilddrüse erstmal gar nicht so große Sorgen, sondern ich bin froh, dass es ihm jetzt erstmal besser geht. Und bis der Körper das komplett weggesteckt hat, braucht es einfach noch ein bisschen. Deswegen würde ich in 4 Wochen den Schilddrüsenwert gerne nochmal kontrollieren. Und nur wenn er dann auch noch nicht in der Norm ist, dann würde ich entsprechend mit ihm besprechen, wie es weitergeht. Na, also locker bleiben. Also bei dem Thema erhöhter TSH-Wert ist locker bleiben wirklich echt ein guter Ansatz. Da kann man sich mal freuen als Arzt.
Alles klar. Also wenn es geboten ist, durchaus auch mal nicht messen. Wann sollten wir denn unbedingt messen?
Es gibt klinisch ein paar ganz klare Sachen, wann es einfach dazugehört, den TSH-Wert zu bestimmen. Das Allereinfachste sind die Symptome einer Hyperthyreose, also einer Überfunktion der Schilddrüse. Also unklare Gewichtsabnahmen, Tachykardien, ein hoher Blutdruck, vermehrte Schweißneigung. Also alles, was dafür spricht, dass der Motor im Körper einfach ein bisschen zu viel ackert. Das können Hinweise sein, dass das eine Überfunktion ist. Dann gehört auf jeden Fall dazu, dass man das abcheckt. Und auch noch einfach ist, wenn man klinisch untersucht und da fällt irgendwie oft, dass der Körper untersteuert ist. Also bradykard ist, hypoton ist, unklar hohe Fettstoffwechselwerte zum Beispiel. Wenn man sagt, passt irgendwie überhaupt nicht, die Werte sind echt extrem hoch, dann gehört es dazu, dass man auch an die Schilddrüse denkt, weil eine Schilddrüsenunterfunktion tatsächlich auch dazu führen kann.
Kann das auch schon sein, bevor die PatientInnen dann bemerken, dass sie Gewicht zunehmen?
Ja, also das mit der Gewichtszunahme bei einer Hypothyreose kommt wirklich, wirklich spät. Und das ist das, wo ich gerade drauf hinaus wollte. Also die Symptome einer Hypothyreose, die sind wahnsinnig heterogen. Das ist Gewichtszunahme, das ist trockene Haut, das ist Haarausfall. Ich friere immer so schnell. So Klassiker, wenn man das die Patienten fragt, dann hat da jeder irgendwas davon. Und man kann sich auch sicher sein, die allermeisten Patienten haben auch schon mal davon gehört, dass es auch die Schilddrüse sein kann. Deswegen ist das immer so ein bisschen was Undankbares, weil das in der Hausarztpraxis eigentlich null weiterhilft, weil die allermeisten Patienten, die sowas haben, als Ursache nicht eine Unterfunktion der Schilddrüse haben, sondern andere Ursachen. Aber auch in den Fällen gehört es natürlich dazu, dass man den TSH-Wert mit kontrolliert. Dann aber wohlweislich, dass es nicht mal beweisend ist, wenn vielleicht am Ende rauskommt, man hat so eine latente Unterfunktion, dass das wirklich der Grund für die Gewichtszunahme war.
Jetzt haben wir einiges gehört von Erkrankungen, die zu erhöhten TSH-Werten führen können. Sie haben die Hashimoto-Thyreoiditis genannt, iatrogene Ursachen. Es gibt ja aber auch diese Variablen, diese Faktoren, die einfach so Einfluss auf den TSH-Wert nehmen, wie zum Beispiel Jahreszeit oder Uhrzeit, wann wir abnehmen. Was mich jetzt interessieren würde, in welcher mathematischen Beziehung stehen denn FT4 und TSH zueinander? Also steigt FT4 linear mit steigendem TSH oder muss man sich das eher exponentiell vorstellen, dass da schon eine ganz kleine Veränderung zu sehr großen Resultaten führt?
Das ist tatsächlich exponentiell. Der steigt stark an, wenn das FT4 unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Also dann geht der exponentiell in die Höhe. Das ist physiologisch auch total sinnvoll, weil der Körper dann kleine Änderungen in der Schilddrüsenfunktion auch gleich effektiv kompensieren kann. Also umgekehrt sinkt der Wert eben drastisch, wenn das FT4 über den normalen Bereich ansteigt, weil der natürlich bremsen will, dass die Schilddrüse weiter die Hormone produziert.
Das heißt also zum Beispiel, wenn sich jetzt in der Peripherie gar nicht so viel ändert, wir sehen es dann trotzdem sehr deutlich auf dem Laborzettel anhand des TSH-Werts.
Genau. Das ist eine wichtige Quintessenz, glaube ich, die man noch heute mitnehmen kann. Erstmal zurücklehnen. Also gerade bei einem erhöhten TSH-Wert erstmal Entspannung. Das ist nichts, wo man was verpasst, wo man den Patienten extrem gefährdet, sondern wahrscheinlich ist peripher noch gar nicht so viel passiert. Und man kann einfach in Ruhe gucken, was da los ist, die Dosis nachjustieren und in Ruhe wieder gucken, ohne dass da gleich dramatisch ja was schief geht.
Aber es gibt ja durchaus auch kritische Verläufe, wie beispielsweise das Myxödemkoma, das ja auch lebensbedrohlich verlaufen kann. In unserer Online-Fortbildung gehen wir da auch nochmal drauf ein, wie man das erkennt und was man dann machen muss. Müsste ich jetzt mit so einer etwas abwartenderen Haltung nicht in Sorge sein, einen Verlauf zu übersehen, der in diese Richtung gehen könnte?
Nee, kritische Verläufe bei einem erhöhten TSH-Wert, also akut gefährdende Verläufe, sind wirklich extrem selten. Was in der Regel dann passiert, wenn es lange, lange Zeit überhaupt nicht entdeckt wurde, dass diese Schilddrüsenunterfunktion besteht und dann tatsächlich auch klinische Symptome ignoriert wurden, Und das kann auf beiden Seiten sein. Also es gibt durchaus auch Patienten, die gehen deswegen nicht zum Arzt. Und es gibt wahrscheinlich auch Ärzte, die gucken deswegen nicht nach. Also ich kenne eine Patientengeschichte, da war das eine Patientin, die war tatsächlich auf der Intensivstation mit Myxödem gelandet. Also der ging es richtig, richtig schlecht. Und die hatte einfach 2 Jahre vorher die Schilddrüsenmedikamente komplett abgesetzt. Die dachte, die braucht es nicht mehr. Jetzt ist mal gut. Ne, und ist auch nicht mehr zum Arzt und hat gesagt, jetzt bin ich gesund. Und das hat nicht funktioniert. Und da, wie gesagt, dauerte das 2 Jahre, bis sich das dann in der Form so dargestellt hat.
Gut, also das Myxödem gefährlich, aber selten. Gibt es denn noch andere Risiken über die Hypothyreose? Worauf sollten wir denn achten? Kann das denn gefährlich werden?
Das ist ja das große Thema, warum wir das überhaupt suchen und behandeln wollen. Ne? Also die große Frage immer, was macht das denn überhaupt beim Patienten, die wir uns immer stellen sollten, wenn wir nach Sachen suchen und dann Tabletten geben? Die manifeste Schilddrüsenunterfunktion, der Zustand, wo wirklich zu wenig aktive Schilddrüsenhormone im Blut sind, die ist tatsächlich auf Dauer problematisch. Die führt zu Gefäßerkrankungen, zu Bluthochdruck, zu Herzinsuffizienz. Ne? Wie gesagt, die erhöht dann auch noch die Fettwerte, also ist dann doppelt blöd. Die sollte man behandeln. Ja, weil die gefährdend wird für den Patienten. Bei der latenten Schilddrüsenunterfunktion gibt es tatsächlich kaum Risiken. Na, also nur wenn die massiv hoch ist, wenn der TSH-Wert über 10 ist, dann steigt natürlich auch das Risiko, dass es in eine manifeste Funktion übergeht. Aber dann kann es für den Patienten auch problematisch werden. Ansonsten ist es einfach nur eine Laborwertveränderung ohne Gefahren für den Patienten.
Was sollten wir denn dann machen? Mal angenommen, wir sehen jetzt einen erhöhten TSH-Wert. Was ist dann angezeigt?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie hoch erhöht er denn ist. Ne? Wenn er so leicht erhöht ist, also man sagt so bis 10, dann kommt die Entspannung. Dann gucken wir erstmal, stimmt das überhaupt? Also gerade wegen dieser vielen Einflussfaktoren, ne, die wir besprochen haben, da sagt man einfach, Mensch, da gucken wir einfach nächste Woche oder in 2 Wochen, wir gucken einfach nochmal nach. Ist der wirklich erhöht gewesen oder hat der sich jetzt schon wieder normalisiert? Ne? Ich empfehle immer dann eher so ein bisschen länger mit der Kontrolle zu warten als kurzfristig, weil man ja sonst die Störfaktoren vielleicht gleich wieder hat. Ne? Also wenn das jetzt irgendein doch ein Infekt war oder so, der da im Körper geackert hat mit den Zytokinen, dass man das dann einfach nullt und eine bessere Chance hat, einfach nochmal einen neutralen Wert zu haben. Wenn der über 10 ist oder wenn auch die Kontrolle dann wieder erhöht ist, dann ist es wichtig, die freien Hormone zu bestimmen. Und in dem Fall eigentlich nur das FT4, weil nur das wirklich in der Hausarztpraxis irgendeinen Sinn ergibt. Das FT3 hat so eine kurze Halbwertzeit, das ist eine Momentaufnahme. Und man hat damit auch keinen wirklichen Mehrwert im Vergleich zum FT4. Deswegen gilt eigentlich in der Hausarztpraxis FT4-Kontrolle. Weil das ja die Aussage ist, ist denn wirklich zu wenig da, wie wir es gesprochen haben? Wird aktiv von der Schilddrüse zu wenig gearbeitet oder nicht? Und ich denke, die Latente ist der Grund für die steigenden Verordnungszahlen für Elteroxin, ja, weil viele, viele Patienten behandelt werden, eben aus Angst der Ärzte, dass man dem Patienten irgendwie einen Nachteil verschafft, wenn man das nicht behandelt. Aber die Sicherheit kann man wirklich aus den Studien, aus der Datenlage, die man hat, absolut mitnehmen, dass eine latente Funktionsstörung keinerlei Risiken für einen Patienten beherbergt.
Mhm. Wann man therapieren soll und wann nicht, darauf gehen wir ja nachher noch genauer ein. Ich habe jetzt noch eine Frage, weil die Hypothyreose und eben auch die Latente so wahnsinnig häufig ist. Wäre es dann vielleicht sinnvoll, danach zu screenen?
Das sollte man definitiv nicht machen. Und da gibt es mittlerweile international und auch national ganz viele Untersuchungen dazu, dass das wirklich keinen Nutzen für die Patienten bringt. Weil man dann nur das rausfindet, was wir eigentlich nicht brauchen, und zwar die latenten Funktionsstörungen. Ne? Also einfach nur kurze Überregulationen oder überhaupt Regulationsprozesse vom Körper, die aber funktionell und klinisch keinerlei Relevanz haben. Es ist klar nachgewiesen, dass man durch ein Screening so, so viele Patienten untersuchen müsste, dass das kostennutzenmäßig überhaupt nicht sinnvoll ist. Übrigens auch nicht bei Schwangeren. Das ist wirklich ein Thema, was viele, viele Unsicherheiten hat, auch auf Seiten der Ärzteschaft. Aber auch da weiß man mittlerweile, dass es keinen Vorteil bringt, auch keine Frühgeburtlichkeit verhindert oder Fehlgeburten verhindert, wenn man TSH screent bei Schwangeren, um da ja irgendwie eine Unterfunktion irgendwie zu erkennen, die sich da eingeschlichen hat.
Screening also nicht als Diagnostikum. Wir waren ja auch gerade noch bei den diagnostischen Maßnahmen. Wir haben schon gehört, unter 10, da kontrollieren Sie einfach nach. Also das heißt, auch bei einem TSH-Wert von 9 bleiben Sie erstmal ruhig, sagen, wir warten jetzt mal 2 bis 4 Wochen und dann gucken wir nochmal. Und wenn er dann nochmal bei 9 wäre, was würden Sie dann machen?
Dann kommen wir an den Punkt, wo wir das FT4 bestimmen, um eben zu definieren, ist es eine latente oder eine manifeste Funktionsstörung.
Machen wir da auch gleich schon eine Antikörpertestung mit?
Nein. Man muss sich überlegen, welchen Mehrwert hat das für den Patienten und auch für uns als Ärzte, ne? Also was machen wir dann anders? Und was wir mit der Antikörpermessung, also den TPO-Antikörpern konkret erreichen, ist ja, dass wir herausfinden, ist es wirklich eine Hashimoto-Thyreoiditis oder ist es die nicht? Alles andere ändert sich damit nicht. Also auch wenn wir wissen, das ist ursächlich eine Hashimoto-Thyreoiditis, werden die TSH-Kontrollen danach genau gleich gemacht, wird die Therapiekontrolle genau gleich gemacht, die Therapieeinstellung wird exakt gleich erfolgen. Also das ist eigentlich eher so ein Wissen für uns, damit wir dem Kind einen Namen geben können. Aber für den Patienten selber hat es eigentlich kaum einen Effekt. Deswegen sagt man kann das einmalig machen am Anfang, weil es natürlich auch im Patienteninteresse ist, zu wissen, was eigentlich ihr oder sein Problem ist. Aber wirklich einen medizinischen Nutzen hat es in der Hausarztpraxis nicht.
Machen Sie es? Bestimmen Sie Anti-TPO-Antikörper?
Nicht routinemäßig. Mhm. Das Thema ist ein großes Kommunikationsthema, wie die meisten Themen in der Hausarztpraxis. Gerade weil die Patienten eben auch schon viel davon gehört haben. Und weil es eben sehr viele Unsicherheiten gibt, auch auf der Patientenseite. Und ich erkläre das in der Regel immer, ne, warum wir welche Werte bestimmen und dass am Ende eben auch was rausspringen soll für den Patienten. Und dann mache ich das wirklich nur bei Patienten, die das wirklich sehr, sehr gern wissen wollen, weil die eben von Hashimoto mal gelesen haben und schon gern wissen wollen, ob sie betroffen sind oder nicht. Aber das ist keine medizinische Indikation.
Und wie sieht's mit dem Ultraschall aus, wenn wir jetzt da mal 2 bis 4 Wochen abgewartet haben und weiterhin einen erhöhten TSH-Wert, bleiben wir mal bei der 9, sehen, würden Sie dann direkt sonografieren?
Nein. Also bei einem erhöhten TSH-Wert gehört die Sonografie nicht in die Routine-Diagnostik, also überhaupt nicht in die Diagnostik. Die hat mit dieser Erkrankung, also mit diesem erhöhten Laborwert nichts zu tun. Na, also die würde vielleicht andere Sachen entdecken, also Knoten oder so, was ganz blöd ist. Man sagt, über 40% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland haben Schilddrüsenknoten. Die würde man nebenbei finden und hätte dann den nächsten Rattenschwanz an Diagnostik. Aber was den erhöhten TSH-Wert angeht, hat das keinerlei Konsequenz. Das steht sogar in den internationalen Choosing-Wisely-Empfehlungen und in den endokrinologischen und überall mittlerweile, dass eine Sonografie beim erhöhten TSH-Wert wirkliche Überdiagnostik ist. Also das sollte man tun, nichts lassen, das ist gesamtökonomisch echt Mist. Anders ist es beim erniedrigten TSH-Wert, also bei einer Überfunktion der Schilddrüse. Da ist es total relevant, weil da wollen wir natürlich wissen, ist es eher ein Morbus Basedow, also auch ein autoimmunes Geschehen, oder ist es eher ein autonomes Adenom, also ein Knoten, der einfach da ein kleines Kraftwerk bildet und so viele Hormone in den Körper schießt. Also da hat es tatsächlich, was die Therapie angeht, dann auch eine Konsequenz, was eben bei der Hypothyreose überhaupt nicht der Fall ist.
Die Hyperthyreose, die klammern wir ja heute so ein wenig aus, die wird aber ausführlich bei uns in der Online-Fortbildung besprochen. 15 CME-Punkte gibt's dafür, go.amboss.com/CME-Schilddrüse, Schilddrüse mit UE, und dann seid ihr schon da. Und den Gutscheincode mit 20% Rabatt, den gibt's, wie gesagt, in den Shownotes. Wann man TSH bestimmen sollte und wann nicht, das haben wir besprochen. In der Praxis ist das natürlich dann immer noch mal eine andere Sache. Und deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir doch einfach mal rein in ein Praxisbeispiel. Sagen wir, eine 82-jährige Patientin stellt sich bei Ihnen vor und der TSH-Wert ist erhöht. Sagen wir 6,1 Milliunits pro Liter. Wir haben ja vorhin gehört, bei über 80-jährigen Personen ist 6,0 dann die Grenze. Und sagen wir, der Wert war aushäusig gemessen worden. Wie würden Sie jetzt bei so einer Patientin vorgehen?
Da mache ich tatsächlich erstmal gar nicht viel, sondern spreche mit der Dame, beruhige die und sage, dass ich mir erstmal gar keine Sorgen mache, dass ich davon ausgehe, dass der Wert absolut okay ist und keine Krankheit bedeutet, und kontrolliere das in frühestens 8 Wochen nochmal nach.
Würden Sie das genauso machen, wenn der Wert 8 betragen würde?
Ja.
10?
Na, 10 ist gerade so die Grenze. Da würde ich mir auch schon das FT4 anschauen. Wie gesagt, gerade bei älteren Patienten wird es ja noch ein bisschen wichtiger, dass man darüber nachdenkt, was behandeln wir überhaupt, worüber wir erst gesprochen haben. Ja? Und diese Gefäßveränderungen, diese Herzveränderungen, die sind ja Veränderungen, die sich über Jahre entwickeln. Ja? Also Angst, dass die Patientin akut dadurch gefährdet ist, müssen wir nicht haben. Aber das ist wie bei so einem Blutdruck von 160. Wir wollen eigentlich nicht, dass die über Jahre damit rumläuft, sondern dann sollten wir schon den senken. Ne? Und so ist das bei einer Schilddrüsenunterfunktion auch. Ja, also aber 10 ist dann eben schon die Grenze, wo man sagt, okay, das wird jetzt schon eher vielleicht ein manifestes Problem. Und dann kommt ja gerade wieder das Problem, dass gerade ältere Patienten durchaus kardial schon mal vorbelastet sein können. Und das dann auch obendrauf ist wieder ungünstig. Also das wäre tatsächlich ein hartes Argument, dass man sagt, da jetzt gucke ich doch nochmal nach.
Würde das auch für eine jüngere Frau gelten? Sagen wir mal eine 35-jährige Patientin mit einem 8er TSH?
Ja, also TSH von 8 ist ja auch klar erhöht für eine jüngere Frau. Da würde ich dann tatsächlich den FT4-Wert auch mit kontrollieren. Also wie gesagt, wenn der sich in der Kontrolle bestätigt hat, der erhöhte TSH-Wert.
Aber auch da würden Sie erstmal 2 bis 4 Wochen warten und erst dann wieder gucken.
Wenn ich die erste Messung von einem TSH von 8 hätte? Ja.
Genau, also sagen wir eine 35-jährige Frau, die war bei ihrem Heilpraktiker, der hat TSH gemessen. Gestern kam das Laborergebnis rein, das war bei 8 und jetzt ist sie doch ein bisschen beunruhigt und will von Ihnen einmal wissen, wie es jetzt weitergeht. Da würden Sie dann auch erstmal sagen, wir warten erstmal 2 bis 4 Wochen, dann messen wir den wieder.
Genau, auch da würde ich erklären, dass es eben diese Einflussfaktoren gibt, dass es sein kann, dass es einfach eine ganz normale Schwankung war im Körper und dass wir einfach nochmal kontrollieren, um zu wissen, ist es wirklich so. Genau.
Okay, dann machen wir noch einen Fall. Sagen wir, eine 36-jährige Patientin stellt sich bei Ihnen vor. Die ist vorbekannt. Vor 3 Monaten haben Sie auch mal TSH gemessen. Der war da bei 1,7. Alles gut. Die hat jetzt aber einen Kinderwunsch. Und sie war beim Gynäkologen und der sagte, nee, 1,7, das ist zu hoch. Wir wollen den jetzt runterdrücken auf 1 mUl/L. Und das würde dann die Chancen auf eine Fertilisation steigern. Was halten Sie davon?
Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also da muss man ein bisschen unterscheiden, sprechen wir von Reproduktionsmedizin, also von künstlichen Befruchtungen und sowas, oder sprechen wir einfach von einer begleiteten Kinderwunschbehandlung. Also in der Reproduktionsmedizin gelten tatsächlich viel, viel strengere Werte. Da ist es tatsächlich üblich, dass der Wert unter 1,0 liegen soll. Und das wird in der Regel dann aber auch betreut von den Reproduktionsmedizinern. Bei den Patientinnen, die nicht in der Reproduktionsmedizin angebunden sind, da gibt es keine Evidenz dazu, dass das tatsächlich was bringt. Das ist immer das Erste und das ist mir persönlich immer sehr wichtig. Das ist aber natürlich auch wieder kommunikativ und emotional wahnsinnig schwieriges Thema, weil da natürlich viel, viel Hoffnung dranhängt und weil man natürlich jeden Strohhalm greift. Ich finde das deswegen immer ein bisschen kompliziert, gerade diese Patientin so straff einzustellen, weil es ist ja nicht mehr viel, von 1,0 bis 0,4 oder 0,3, wo es dann auch anfangen kann, Symptome der Überfunktion hervorzurufen. Der Weg ist nicht so weit. Und eine Überfunktion macht Tachykardie, die macht innere Unruhe, die macht Schweißausbrüche. Also genau das, was eine Frau mit unerfülltem Kinderwunsch ja eh schon zur Genüge hat, diesen inneren Druck. Und ich finde es immer ein bisschen gemein, wenn wir Ärzte dann da noch in dasselbe Horn blasen und würde da gern vor schützen. Aber das ist natürlich, die Angst ist ja auf jeder Seite. Also eben auch bei der Patientin, die sich eben so gern das Kind wünscht. Deswegen ist das auch ein Thema, worüber ich persönlich sehr, sehr lange und ausgiebig mit den Patientinnen spreche. Also ich nehme mir da gern wirklich viel Zeit, weil da verstehe ich sehr, sehr gut, dass man jeden Strohhalm greifen will. Aber wie gesagt, rein medizinisch von der Evidenz, die da ist, gibt es da wirklich keine guten Daten, die sagen, dass das sinnvoll ist.
Ein weiterer Punkt, der in der Schwangerschaft ja auch häufig eine Rolle spielt, ist Selen. Ist das auch ein häufiger Grund, warum bei Ihnen Beratung gesucht wird?
Tatsächlich zunehmend, wie bei allen Nahrungsergänzungsmitteln. Also diese Beratungsanlässe dazu nehmen tatsächlich zu. Selen ist wie Jod wichtig für die Schilddrüse, das ist doch vollkommen richtig. Da gibt es auch wieder keinerlei Nachweise, dass es im Sinne der Therapie irgendwas bringt. Also es gibt ganz, ganz viele Studien zum Zusammenhang zwischen Selen und Hashimoto-Thyreoiditis vor allem. Und man weiß, dass man mit mehr Selen die TPO-Antikörperzahl reduzieren kann. Ja, also dieser Zusammenhang ist quasi in so einer Reagenzglas-Studie oder in mehreren, der ist nachgewiesen. Aber das sind Physiologie-Experimente oder Biochemie-Experimente. Da funktioniert das. Was aber nie nachgewiesen wurde, ist, dass eine Patientin, die Hashimoto-Thyreoiditis hat und Selen einnimmt, damit irgendeinen Effekt hat, was ihre L-Tyroxin-Dosis angeht. Also die muss deswegen nicht weniger Medikament nehmen und die kann es erst recht auch nicht weglassen oder so. Sodass davon auszugehen ist, man macht reine Laborkosmetik durch diese Reduktion von den TPO-Antikörpern. Man hat aber klinisch keinerlei Effekt. Deswegen wird auch in der Leitlinie abgeraten, das als Ergänzungsmittel zuzuführen, unabhängig von Schwangerschaft oder Nichtschwangerschaft, also für alle Patienten im Grunde.
Nahrungsergänzungsmittel sind eben keine Medikamente. Gerade in den sozialen Medien wird ja viel daran gearbeitet, diese Grenze verschwimmen zu lassen. Kommen wir aber nun zur Therapie. Wann sollten wir denn mit einer Levothyroxin-Substitution beginnen?
Das ist ganz einfach bei den Patienten mit einer manifesten Hypothyreose. Also wer wirklich ein niedriges FT4 hat, der gehört auch therapiert. Dem tut man damit was Gutes. Und das sind die Patientinnen und Patienten, die einen TSH-Wert größer als 10 haben. Auch wenn das noch eine latente Funktionsstörung ist, weil, wie gesagt, dann die manifeste wahrscheinlich ziemlich zügig draus wird. Zumindest bis zum Alter von 75. Danach, wie gesagt, kommt das, was wir erst besprochen haben, da sinkt das Risiko, dass die da wirklich einen Nachteil von haben, wenn man das nicht sofort behandelt. Da gibt es auch große Meta-Analysen, die sagen, bis zu einem TSH von 20 kann man das echt tolerieren. Da kann man regelmäßig gucken, also vierteljährlich oder halbjährlich, und muss erstmal nicht substituieren.
Wenn Sie die Therapie einleiten, wie häufig kontrollieren Sie nach, wie häufig passen Sie die Dosierung an?
Genau, wenn man eine Therapie beginnt, sagt man so nach 8 Wochen, macht man die erste Kontrolle. Das braucht einfach, bis sich das einstellt im Körper. Und nach 8 Wochen kann man gucken. Und wenn der Wert schon im Normbereich ist, danach guckt man nach einem Vierteljahr ungefähr wieder, 3 Monate. Dann kann man es ein bisschen strecken. Wenn auch das normal ist, ein halbes Jahr. Und wenn auch das dann weiter gut funktioniert, reichen einjährliche Kontrollen vollkommen aus.
Und müsste man nicht in Sorge sein, also wenn wir jetzt nach 4 Wochen gerade kontrollieren, könnte es ja in dem Moment sozusagen im Steilflug nach unten sein. Ja, dann wären wir ja gerade im Referenzbereich und wären eigentlich zufrieden und würden die Dosis gleich lassen. Da könnte man ja in Sorge geraten, dass man eigentlich überdosiert hat.
Könnte man, aber also das liegt ja eher daran, wie stark man quasi eindosiert. Auch da, wie gesagt, zurücklehnen und lieber ein bisschen sachte starten, was die Dosierung angeht. Man verpasst nichts, ne? Man macht ja schon alles. Das ist wie beim Blutdruck. Da geht man ja auch gleich mit der Dreifachkombinationstherapie rein, sondern man steigert sich langsam und passt dann einfach an. Also man verpasst nichts, wenn man mit niedrigen Dosen von so 50, 75 Mikrogramm L-Tyroxin erstmal einsteigt, auch bei einer manifesten Funktionsstörung und dann einfach die Verlaufskontrollen macht und im Verlauf gegebenenfalls noch mal ein bisschen höher geht. Bei Schwangeren, das ist ja immer noch dann was anderes, da sagt man mindestens einmal im Trimenon soll man den Wert kontrollieren. Und sollte es doch irgendwie dazu gekommen sein, dass in der Schwangerschaft das Medikament begonnen wurde oder dass die Dosis erhöht wurde, was da tatsächlich manchmal notwendig ist, dann soll man wirklich 6 Wochen postpartal, also nach der Geburt, nochmal eine Kontrolle machen, um zu gucken, kann man die Dosis wieder reduzieren oder es eben sogar wieder weglassen danach.
Da gehen wir in unserer Online-Fortbildung auch ganz eindrücklich, also ganz ausführlich mit Fallbeispiel drauf ein. Schwangerschaft, das ist ganz toll, da erklärt von der Kollegin Dr. Köhler. Dann heißt es ja eigentlich immer, L-Tyrox am Morgen einnehmen. Und da gibt's dann aber oft Probleme, ne? Milch im Kaffee, das beeinträchtigt die Resorption. Wir haben ja gerade schon vorhin gehört, auch Biotin oder so, Nahrungsergänzungsmittel, nimmt man ja auch oft gerne morgen. Es gibt ja auch Studienergebnisse, die zeigen, dass man die Präparate auch genauso gut abends nehmen kann. Was halten Sie davon?
Das finde ich prima. Genau, also es ist ein bisschen was Kulturelles. Wichtig ist eine Konstanz und eine Stabilität. Ne? Also morgens funktioniert hier eigentlich sehr, sehr gut. In Amerika ist es so, da sind die Empfehlungen, die nehmen das immer abends. Ne? Und das funktioniert auch gut. Es gibt mittlerweile auch da viele Studien, die zeigen, es ist viel, viel wichtiger, dass die Patienten das überhaupt regelmäßig einnehmen, als dass man die geißelt und sagt, du musst das immer eine halbe Stunde vor dem Frühstück, damit der Abstand zur Milch im Kaffee da ist und damit die Zeit immer gleich ist und stell dir einen Wecker auch am Wochenende. Da vermiest man die Adhärenz. Ja? Also viel wichtiger ist, die nehmen das überhaupt regelmäßig und das ohne großen Druck. Aber das macht, was die Einstellung angeht, viel, viel mehr Sinn. Also diese Unsicherheit beim Patienten ist dann, führt eher dazu, dass die es dann gar nicht nehmen an dem Tag. Und das ist ja schlecht.
Das klingt ja jetzt aber eigentlich alles sehr klar, sehr eindeutig und trotzdem ist ja TSH und Hypothyreose und die Therapie jetzt etwas, wo anscheinend so viele Unsicherheiten bestehen, dass eine eigene Leitlinie vonnöten ist. Wo bestehen denn die größten Unsicherheiten, wenn Sie sich mal so umschauen, vielleicht im Kolleginnen- und Kollegenkreis? Wo haben Sie das Gefühl, da gibt's Unsicherheiten, da gibt's Fehler, die immer mal wieder auftreten?
Ich denke, die größten Unsicherheiten sind zum einen bei den altersabhängigen Normwerten, dass da nicht altersadaptiert entschieden wird. Die sind beim Umgang mit der latenten Hypothyreose. Da glaube ich, ne, wird viel, viel mehr therapiert, als man müsste, weil eigentlich müsste man ja quasi nicht therapieren. Und die sind bei Schwangeren, ne, weil da, wie gesagt, noch diese große emotionale Komponente dazukommt, die einfach auf beiden Seiten, und also nicht nur auf beiden, sondern das sind ja fast drei Seiten, weil der Gynäkologe auch noch als dritter Player mit ins Boot kommt, ne, zum Hausarzt und der Patientin. Da ist große Unsicherheit, die nochmal eine ganz andere Ebene hat.
Würden Sie sagen, aus dieser Sorge heraus kommt es auch zu einer Übertherapie in Deutschland?
Definitiv. Und das ist sogar belegt, ne, dass wir in Deutschland Patienten mit einer latenten Hypothyreose überversorgen. Ja. Die kriegen zu viel Therapien und in der Folge natürlich auch zu viel Kontrollen, weil man ja auch die Therapie wieder kontrollieren muss.
Und häufig wird in Zusammenhang mit der Übertherapie auch über Kombinationspräparate gesprochen. Was ist da drin und wann sind die angezeigt?
Es gibt verschiedene Kombinationspräparate, einmal mit nicht nur Levothyroxin, also T4, sondern auch mit T3 in der Kombination. Und es gibt Kombinationspräparate mit Levothyroxin und Jod. Das sind so die Klassiker. Die sind für die hausärztliche Versorgung beide komplett irrelevant. Für die endokrinologisch betreuten Patienten, die so spezielle Konversionsstörungen oder sowas haben, also nochmal so seltene, spezielle endokrinologische Erkrankungen, für die kann das manchmal sinnvoll sein, gerade diese T3-T4 Kombinationspräparate zu benutzen. Die Kombination mit Jod ist tatsächlich nachgewiesen nicht sinnvoll.
Und Konversionsstörungen würde jetzt bedeuten, dass der Körper da durch die Diodasen dann nicht das FT4 zu FT3 umwandeln kann, oder?
Ganz genau, ganz genau.
Okay. Und vielleicht noch eine ganz allgemeine Frage. Wie sieht's denn mit dem Auslassen aus? Wann kann ich mich entscheiden, vielleicht mal Schilddrüsenhormon dann auch wieder abzusetzen, das auszuprobieren?
Gerade bei Hashimoto-Patienten ist es tatsächlich so, ne, was die Erkrankung ja mit sich bringt, dass die das lebenslang brauchen. Ne, die Schilddrüsenzellen gehen kontinuierlich zugrunde. Das heißt, viele Patienten brauchen im Laufe des Lebens sogar ein bisschen mehr. Also die werden das nicht so leicht wieder los. Ganz, ganz oft ist es so, dass gar nicht mehr nachzuvollziehen ist, warum die Patienten das überhaupt mal verordnet gekriegt haben. Ja, das weiß man gar nicht. Und gerade bei Dosierungen bis zu 50, 75 Mikrogramm, da lohnt sich das durchaus, das nochmal zu hinterfragen und zu gucken, was war denn die Indikation. Und wenn man das nicht so richtig rausfindet und der Wert sich im niedrigen oder mittleren Normbereich befindet, dass man dann einfach mal einen Reduktionsversuch mit dem Patienten bespricht. Es gibt ganz, ganz viele Patienten, auch dazu gibt es schon Untersuchungen, die wirklich mindestens mehr einnehmen, als sie brauchen oder eigentlich sogar gar nichts brauchen und man es absetzen kann. Auch da braucht es ein bisschen Mut, den man, wie gesagt, so gut haben kann, weil man eigentlich keine Sorge haben muss, dass dem Patienten was passiert. Also im schlimmsten Fall steigt der Wert halt über 10 und dann fängt man es wieder an. Und da hat man ein Vierteljahr dazwischen, also da wird dem Patienten nichts passieren. Also das ist was, das sollte sich zunehmend etablieren, dass man das mal versucht einfach, dass man da ein bisschen mutiger wird, vor allem eben im Alter. Die Risiken von einer Überdosierung, also wenn der TSH-Wert zu straff eingestellt wird, die sind tatsächlich relativ doof. Also das macht eine Osteoporose, das macht Vorhofflimmern, also Herzrhythmusstörungen. Also gerade für ältere Patienten ist das richtig Mist. Also wenn wir denen zu viel geben, dann sorgen wir tatsächlich für einen Nachteil. Und wenn wir einfach ein bisschen weniger geben, passiert nichts. Das liegt eigentlich auf der Hand, wo man sich dahin entscheidet, ne, und wie man es auch mit dem Patienten besprechen kann.
Gerade die älteren Patientinnen und Patienten freuen sich ja da häufig sehr, wenn sie eine Tablette weniger einnehmen müssen. Ich fasse die wichtigsten Punkte des heutigen Podcasts nochmal in den Take-Home-Messages zusammen. TSH wird aus dem Hypophysenvorderlappen sezerniert und führt in der Schilddrüse dazu, dass T3 und T4 gebildet und dann ausgeschüttet werden. Die laborchemischen Grenzen, ab denen wir von einem erhöhten TSH-Wert sprechen, variieren je nach Alter. Bei Erwachsenen bis 70 Jahren liegt die Grenze bei größer 4,0 Milliunits pro Liter. Zwischen 70 und 80 Jahren bei größer 5 und bei über 80-Jährigen sogar bei größer 6,0 Milliunits pro Liter. Kinder haben physiologischerweise deutlich höhere TSH-Werte, die gleichen sich bis zur Pubertät dann aber mehr und mehr an die der Erwachsenen an. Der TSH-Wert schwankt, abhängig von verschiedenen Variablen. Im Winter und am Abend sind die Werte höher, tagsüber und im Sommer liegen sie niedriger. Auch ein hoher BMI, Schwangerschaft und verschiedene Medikamente wie ASS, aber auch Nahrungsergänzungsmittel wie Biotin nehmen Einfluss auf den TSH-Wert. Unter den Erkrankungen führt am häufigsten die Hashimoto-Thyreoiditis zu Hypothyreosen und damit zu erhöhten TSH-Werten. Ansonsten gibt es aber natürlich auch andere Ursachen, zum Beispiel Iatrogene bei Zustand nach Operation oder Medikamente wie Amiodaron oder Lithium. Unbedingt abnehmen sollten wir den TSH-Wert bei klinischen Zeichen einer Hyperthyreose, aber auch natürlich bei der Hypothyreose. Und da, das fand ich ganz spannend, neben den klassischen Zeichen wie beispielsweise Antriebsarmut, können auch mal unklar erhöhte Fettstoffwechselwerte für eine Hypothyreose sprechen. Therapieren müssen wir alle manifesten Hypothyreosen. Latente Hypothyreosen therapieren wir, wenn der TSH-Wert größer als 10 Milliunits pro Liter beträgt und die Betroffenen noch nicht älter als 75 Jahre alt sind. Bei über 75-Jährigen ist das Risiko für Folgeschäden geringer und da tolerieren wir Werte bis zu 20 Milliunits pro Liter. Wenn wir eine Substitutionstherapie mit Levothyroxin einleiten, dann machen wir Kontrollen und wenn der Wert nach 8 Wochen im Normbereich ist, dann reichen für die nächste Kontrolle 3 Monate. Danach halbjährlich und dann reichen einjährige Kontrollen. Bei Schwangeren kontrollieren wir im ersten Trimenon und wenn wir eine Erstmedikation oder eine Medikationsanpassung in der Schwangerschaft vorgenommen haben, dann gucken wir 6 Wochen postpartal nochmal nach und können dann gegebenenfalls Levothyroxin wieder reduzieren oder auch absetzen. Außerdem lohnt es sich gerade bei älteren Betroffenen mit niedrigen Medikationen und TSH-Werten im mittleren Normbereich immer mal wieder zu überprüfen, woher die Medikation überhaupt kommt und ob man sie nicht gegebenenfalls reduzieren oder absetzen kann. Die Patientinnen und Patienten werden es einem danken. Frau Dr. Schübel, wir haben viel gehört heute. Vielen Dank dafür schon mal. Gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Vielleicht noch, also wenn der ein oder andere darüber nachdenkt, hausärztlich tätig zu werden oder zu sein, dann ist ein erhöhter TSH-Wert tatsächlich was, was in der Hausarztpraxis wahnsinnig gut zu managen ist, wo man nicht den Fachspezialisten, die wirklich genug zu tun haben, Patienten aufdrücken muss und die dahin schicken, sondern man kann die da wirklich mal schützen und sagen, Mensch, das kriege ich hausärztlich total gut hin. Also das ist eine Erkrankung, die ist eigentlich super dankbar. Na, also die lässt sich gut therapieren, der lässt sich gut alles kontrollieren, wie es funktioniert. Das ist tatsächlich was, da kann man sich mit breiter Brust in die Praxis setzen und sagen, Mensch, das kriegen wir hier beide, du Patient und ich, total gut zusammen hin und wir brauchen in der Regel keine weitere Unterstützung und müssen weder dem Patienten noch andere Arzttermine beschaffen, noch den fachspezialistischen Praxen da irgendwie zusätzlich Arbeit machen.
Schöne Worte zum Abschluss, natürlich für alle Kolleginnen und Kollegen in der Allgemeinmedizin, aber natürlich auch für alle, die sich vielleicht vorstellen können, da mal anzufangen. Frau Dr. Schübel, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren.
Danke, hat mir viel Spaß gemacht.
Das kann ich so nur zurückgeben und ich hoffe, euch zu Hause hat es auch Spaß gemacht. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt am besten auf Abonnieren und außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Vielleicht habt ihr ja die eine oder den anderen Kollegen, die sich freuen würden, das vielleicht heute mal zu hören. Und wer möchte, kann Amboss natürlich auch kostenlos testen. 5 Tage kann man das ausprobieren, läuft dann von alleine wieder aus, man muss sich nirgends abmelden oder ähnliches. Und dann habt ihr 5 Tage Zugriff auf unser kompaktes und leitliniengerechtes Amboss-Wissen. Alle Infos dazu, zur Amboss-Wissensplattform, zu unseren buchbaren Online-Fortbildungen und zum Amboss-Podcast findet ihr wie immer unter go.amboss.com/podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.